Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 24.05.2012 zum Thema Woran arbeiten Sie gerade, Frau Ettinger? Zu Gast ist Birgit Ettinger, Physikerin, Leiterin des Bereichs Innovationsmanagement der Keber AG. Gastgeberin ist Barbara Krellmeier.
Ja, herzlich willkommen bei uns heute im Kepler Salon. Wieder mal zu einem Mittags-Kepler. Bei mir zu Gast ist die Frau Ettinger von der Keber. Vorneweg die üblichen organisatorischen Informationen. Der Kepler Salon wird wie immer aufgezeichnet. Darum die Bitte, dann anschließend bei den Fragen auf das Mikrofon zu warten, die Fragen ins Mikrofon zu stellen, damit das dann immer gut zusammenpasst, die Antworten mit den Fragen. Mein Name ist Barbara Krellmeier, ich bin heute die Gastgeberin. Ja, zur Frau Ettinger. Sie ist gebürtige Hartbergerin, also ein kleiner Weg bis zu uns her. Hat dann in Graz Physik studiert und ist auch noch eine Zeit lang in der Forschung geblieben, war am Max-Planck-Institut tätig, 3 Jahre lang und hat in München promoviert als Physikerin und kam dann 1994 zur Keber. Hat dort verschiedene Projekte betreut, wie zum Beispiel einen elektronischen Schalldämpfer, der da evaluiert wurde von ihr. Und ja, mit der Geburt ihrer ersten Tochter ist sie dann in die Entwicklung gewechselt und war für Ressourcenplanung und Projektleitungen zuständig. Mittlerweile hat sie 2 Töchter im Teenageralter, wie sie mir verraten hat, und seit 2007 leitet sie das Innovationsmanagement in der Keber. Bevor wir jetzt darüber sprechen, was Sie da so genau machen als Innovationsmanagerin, würde ich Sie bitten, dass Sie uns die Keber noch ganz gut nochmal vorstellen. Ich glaube, dass viele den Betrieb kennen, das Logo kennen und auch wissen, wo es ist, kennen da und dort Mitarbeiter, aber was die da so genau machen, wissen viele nicht. Darum bitte um
Gerne.
Die erste Präsentation.
Also nochmal danke für die Einladung und für die freundliche Vorstellung. Ja, vielleicht ganz kurz zur Keber. Also wie schon gesagt, also ich glaube, den meisten ist die Keber ein Begriff, also oder, aber zumindest kennen Sie vielleicht, wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch schon die Produkte, also haben es zumindest gesehen und wahrscheinlich auch schon genutzt. Ja, gegründet wurde die Keber 1968 von Herrn Krippner und von Herrn Kletzmeier. Das war damals eine 2-Mann-Garagenfirma und ist aber mittlerweile doch sehr groß geworden. Wir beschäftigen im Moment sind 790 Mitarbeiter weltweit bei der Keber beschäftigt, davon ungefähr 700 am Standort, am Hauptstandort in Linz in Urfahr. Also wie gesagt, hier das Gebäude, das ist Ihnen vielleicht schon einmal aufgefallen im Gewerbepark. Im letzten Geschäftsjahr haben wir also einen Umsatz von 129 Millionen Euro gemacht. Ja, kommen wir mal zu den Produkten. Also Keber ist eigentlich, macht seine Erfolge durch die Lösung von sehr komplexen Automatisierungsaufgaben. Also damit sind wir erfolgreich. Und das können zum Beispiel eben Geschäfts- oder Logistikprozesse sein. Also wie Sie hier jetzt also im ersten Bild sehen, sind also die Produkte im Bank- und Dienstleistungsautomationsbereich. Sie kennen vielleicht eben die FB-Systeme aus Ihren Bankfilialen, die sind eben von uns. Und in jeder Trafik in Österreich finden Sie unsere Lottoannahmegeräte. Und die Logistiklösungen findet man zum Beispiel eben 2800 Mal in Deutschland, in ganz Deutschland.
Ich will ganz kurz unterbrechen, ja? Kramkracht ein bisschen. Wollen wir das Mikrofon ein bisschen wegbiegen, dann müsste das angehen.
Dann werden wir das einfach
montieren. Da war ich jetzt nicht drauf
gekommen. Da hätten Sie mich warnen müssen. Das machen wir.
So. Dankeschön.
Leichter Levin. Gut, dann kommen wir mal zu dem etwas weniger bekannten Bereich. Also das sind die Produkte aus dem Industrieautomationsbereich. Das ist also leider in der Öffentlichkeit eben nicht so präsent, aber nichtsdestotrotz sehr erfolgreich. Also hier stellen wir Steuerungen her für große Maschinen und Roboter. So zum Beispiel ist einer unserer langjährigen wichtigen Kunden die Firma Engel, ein Weltmarktführer im Herstellen von Spritzgussmaschinen. Also vielleicht für alle, die also Spritzgussmaschinen stellen Kunststoffteile aller Art her. Und also wenn Sie das nächste Mal einen Lego-Baustein in der Hand halten, denken Sie daran, das ist mit Hilfe von Keber-Steuerungen produziert worden. Und ein weiterer wichtiger Kunde ist eben ein Weltmarktführer im Bereich Spritzroboter, also Lackierroboter, Und auf diese Art und Weise sind wir eben mitverantwortlich, also mithilfe von unseren Produkten werden eben dann auch Autos aus dem Luxusbereich lackiert. Die mit unseren Hans-Bedien-Geräten, die eben diese Sicherheitsfunktionen auch ausgestattet sind, also eben die man für den industriellen Bereich braucht, haben wir sogar geschafft, Marktführer zu werden und gelten hier weltweit als anerkannte Experte für mobiles Bedienen. Unser neuer Bereich ist der Bereich Energieautomation. Hier haben wir Lösungen entwickelt für die Elektromobilität und setzen eben unser Steuerungs-Know-how auch für die im Bereich Heizungssysteme ein. Die Stromtankstelle, also die hier sehen, die war eben eine Idee, die so ungefähr vor 3-4 Jahren entstanden ist und die dann auch schon im Rahmen von unserem Innovationsmanagement, also Ideenmanagementprozess, auch weiter betrieben wurde. Und da ist dann daraus mittlerweile eine eigene Sparte entstanden. Ja, und eben jetzt sieht man also hier wirklich die fertigen Produkte. Und genau aus diesem Grund, eben damit solche Ideen, die so ein bisschen außerhalb der aktuellen Geschäftsfelder liegen und die größeres Risiko bieten, dass die nicht in der Schublade landen, aus diesem Grund wurde eben 2007 also so eine kleine Gruppe geschaffen, direkt unter dem technischen Vorstand bei uns, die sich eben um diese Ideen kümmert und die annimmt und auch weiter betreibt.
Ja, und wie läuft das jetzt so? Also wenn jetzt da Ideen entstehen, bei wem entsteht die, wie kommen die dann wirklich so weit, dass dann letztendlich mal so ein Produkt dastehen kann?
Ja, also wie gesagt, dafür haben wir also einen eigenen Prozess. Also wir machen das ganz systematisch. Es gibt also einen systematischen Ideenmanagementprozess, wo jeder Mitarbeiter sich beteiligen kann. Also es kann jeder eine Idee eintragen oder auch bei der Sekretärin oder bei den Ideenverantwortlichen abgeben. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die landen alle in unserem Ideendatenbank. Das ist dieser Keber Idea Pool, der hier eingezeichnet ist. Und dann läuft also eben, dann wird die Idee von in den jeden Bereich, bei uns gibt es eben zuständige Ideenverantwortliche. Es können zum Teil sind das sogar kleine Gruppen, die sogenannten I-Groups, die man hier sieht, die diese Ideen dann bewerten und dann auch verfeinern und weiter bearbeiten. Und manchmal ist es auch notwendig, dass man eben Machbarkeitsstudien macht, entweder technische Machbarkeit überprüft oder auch die Kundenakzeptanz, also und den Nutzen nochmal und den Marktpotenzial nochmal überprüft. Und dafür gibt es dann oft eigene Projekte, die also auch hier angezeichnet sind. Am Ende von diesem Ideenmanagementprozess ist die Idee so weit aufbereitet, dass sie direkt in eine Produktentwicklung eingebunden werden kann, entweder als neue Funktion oder überhaupt ein neues Produkt entsteht. Also anschließend an diesem Prozess beginnt dann gleich der normale Entwicklungsprozess bei uns.
Wie lange dauert dieser Prozess so üblicherweise? Ich denke, das ist unterschiedlich, ob ich eine Machbarkeitsstudie brauche oder nicht.
Genau, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ja. Also es kommt nämlich auch darauf an, wie radikal die Idee ist, also wie weit weg. Also wenn das kleine Dinge sind, kleine Verbesserungen, weil die sind ja natürlich auch da drinnen enthalten, dann geht das sehr relativ rasch. Dann ist meistens wird die Idee evaluiert und wandert dann meistens sogar gleich direkt in das nächste Release der nächsten Produktentwicklung rein. Wenn es ein bisschen so wie also bei diesen Vorentwicklungsprojekten, die ich Ihnen dann nachher zeigen werde, da hat es schon länger gedauert, weil einfach man die Leute, die Kunden auch erst begeistern muss und dann das vorstellen muss und auch da Einstellungen ändern muss. Und das ist dauert meistens.
Ja.
Also, es ist nicht nur die Technik.
Ja, was ist jetzt genau Ihre Rolle in diesem Prozess? Was machen Sie
konkret? Also einer meiner Aufgaben ist es eben, mich darum zu kümmern, dass dieser Prozess gut läuft. Also weil Prozesse können natürlich auch nur auf dem Papier stehen und dann sind sie gar nichts wert. Und das heißt, das ist einer meiner Hauptaufgaben. Und dafür habe ich eben auch ein Team von 3 Mitarbeitern im Moment, die wir gemeinsam, also wir haben da, also wir arbeiten mit zwei Hebeln, das ist die Kontrolle und die Motivation. Ja, also wir überwachen also diesen Entscheidungsprozess, dass der wirklich schnell und effizient läuft. Und das machen wir natürlich auch mit Kennzahlen, damit man das auch dem Management zeigt, weil das braucht man auch immer wieder, das ist ein Druck von oben. Verrichten eben die Ideensuche mit Hilfe von solchen strategischen Innovationsschwerpunkten aus. Wir machen Ideenwettbewerbe und motivieren auch die Mitarbeiter, dass wir mit den Ideen sehr wertschätzend umgehen. Und es gibt auch einmal jährlich also eine Ideenprämierung, wo eben alle Ideeneinreicher auch eingeladen sind und wo dann die besten 3 Ideen auch wirklich prämiert werden mit einem Geldwert. Ja, und natürlich ganz wichtig ist auch die Förderung der Innovationskultur. Das ist ein ständiges und manchmal auch eine schwierige Aufgabe. Also ich versuche da immer wieder die Freiräume, ja, für die mich da wirklich einzusetzen, dass es Freiräume gibt, eben auch für Dinge, die vielleicht ein bisschen auf den ersten Blick nicht sofort in einem Produkt landen werden, aber trotzdem wert sind, mich damit auseinanderzusetzen. Und die Leute auch zu motivieren, über den Tellerrand zu schauen, immer wieder. Also nicht nur den eigenen Bereich, man wird doch sehr schnell auch sehr fachspezifisch, sondern auch mal nach links und rechts zu schauen. Also das ist eine wichtige Aufgabe.
Und wie war das, also wie das 2007 begonnen wurde, gab es da schon eine Innovationskultur? Also war das schon üblich, dass die Leute gesagt haben, okay, ich habe da Ideen und kann die wirklich einbringen, oder hat man da mehr oder weniger neu anfangen müssen?
Es hat es natürlich schon, also eben die Kiewer hat ja vorher tolle Produkte gemacht, es ist halt nicht systematisch gewesen, das heißt, es hat halt eben je nach Produktmanager, die sich also darum auch dann kümmern, je nach Einstellung auch dieser Produktmanager hat man sich mehr oder weniger weit hinausgewagt und ja, also so hat das auch funktioniert, klar, und natürlich aber weiß man nicht, wie viele Ideen dann wirklich in der Schublade gelandet sind, weil sich eben keiner angenommen hat.
Und wie wird es angenommen? Was sind so die Erfahrungen?
Es ist ein harter Kampf, weil man ja immer schauen muss. Natürlich ist auch immer wieder Frustration dabei, weil man Ideen auch ablehnen muss. Ja, also das ist immer so eine ganz heikle Sache. Wie viele schaffe ich dann wirklich auch weiter zu betreiben? Das ist auch der entscheidende Punkt. Also auch, dass man den Mitarbeitern zeigt, es hat einen Sinn, ja, wenn du da was eintragst und es wird auch was umgesetzt. Also, aber es funktioniert, es geht. Ja.
Neben dem Begleiten von diesem Prozess begleiten Sie ja auch Projekte in der Vorentwicklung. Können Sie uns da Beispiele dazu bringen?
Ja, also ein wichtiger Teil unseres Jobs ist eben auch eben neben dieser Prozessbetreuung eben wirklich aktiv an der Ideenverfolgung mitzuarbeiten. Und das sind eben zwei Projekte, die ich mitgebracht habe, die ich Ihnen zeigen kann. Das eine ist eben ein neues Handbediengerät zur die Steuerung von Robotern. Und zwar werden die Roboter aktuell mit so stationären oder mobilen Panels, also das sind einfach Teile, wo viele Knöpfe drauf sind, ein Display und womit man an den Roboter eben bewegt. Dafür muss man erstens einmal ein sehr gutes räumliches Verständnis, also Einfühlungsvermögen haben und außerdem braucht man meistens eine sehr lange Einschulungsphase, bis man wirklich mit einem Industrieroboter arbeiten kann. Und da hat einfach ein Kollege von mir einmal die Idee gehabt, ja, warum steuern wir es denn wie mit einer Wii? Ja, also aus dem Spielebereich einmal gesagt, na, probieren wir das doch mal. Und wir haben diese Idee, also das heißt also diese Einsetzung von Gyrosensoren ist einfach einmal ausprobiert. Wir haben eine Machbarkeitsstudie gemacht und hat funktioniert und dann haben wir entschlossen, okay, wir machen da Funktionsprototypen und mit denen gehen wir direkt zu den Kunden und dort probieren wir das gemeinsam aus und lassen sie selbst dieses neue Bedienkonzept einmal ausprobieren. Weil das ist, glaube ich, in solchen Fällen muss man das wirklich in die Hand nehmen können und selbst einmal testen. Ja, und natürlich haben wir es auch auf Messen gezeigt, um dort die Kundenakzeptanz zu prüfen. Und mittlerweile ist es aber so, dass das Interesse doch sehr groß ist und auch sehr gut angekommen ist und wir haben auch schon die ersten großen Interessenten also dafür. Ein zweites Projekt, also das ich gerade leite, da wird ein System, also ein Energiemanagementsystem aufgebaut. Das ist ein Kooperationsprojekt, ein gefördertes im Rahmen vom Klimafonds, wo wir zusammenarbeiten, zum Beispiel mit dem niederösterreichischen Energieversorger EVN und mit der Uni TU Wien und auch mit einer Fachhochschule in Wien. Dort wird ein System aufgebaut, besteht aus einem erneuerbaren Energiequellen, also konkret aus einer PV-Anlage und einer kleinen Windkraftanlage und einer neuen Batterietechnologie und natürlich einem Energiemanagementsystem. Also so ein System, wie es hier dargestellt ist, könnte man zum Beispiel auch in ein Haus integrieren. Ja. Das wird im Moment, wird das also prototypisch in der buckligen Welt aufgestellt, also ist schon fertig. Also das Energiemanagementsystem ist da eben von uns entwickelt worden. Und das Ziel des Ganzen, also wir werden jetzt hier für 1,5 Jahre Messreihen auch gemacht, um herauszufinden, wie weit man mit so einem System einen Haushalt versorgen könnte, also wie autark könnte damit ein Haushalt sein. Oder eine zweite Frage ist, ob man damit die Energiekosten senken könnte, wenn man nämlich sagt, man liefert Regelenergie ins Netz. Ja, also ich kann vorstellen, dieses Haus mit so einem System funktioniert dann wie ein kleines Speicherkraftwerk. Wenn Bedarf ist, dann kann ich da auch von meiner Energie, die ich jetzt gerade die Sonne scheint, ich habe zu viel, ich brauche gar nicht so viel, kann ich ins Netz abgeben. Ich kann aber auch, wenn gerade das Netz überlastet ist, zum Beispiel Energie nehmen und meinen Speicher zur Verfügung stellen. Ja. Wobei, man muss auch sagen, das hat nur dann einen Sinn, wenn es wirklich nicht nur einzelne Häuser sind, sondern wenn man sagt, da ist eine ganze Gemeinde, die ist so ausgestattet. Ja, also in die Richtung werden jetzt eben auch die Messdaten, werden dann hochgerechnet und damit also auch das volkswirtschaftliche Potenzial da einmal bestimmt, wie das ausschauen könnte.
Wenn wir mal dieses Beispiel hernehmen, da sind ja relativ viele Mitspieler involviert, damit so ein Projekt entstehen kann. Was ist da genau Ihre Rolle jetzt drin? Was ist Ihre Aufgabe?
Ja, also in dem Fall, wie gesagt, mache ich da die interne Projektleitung, das heißt also eben die ganze Koordination, Abstimmung auch mit unseren Partnern, dafür sagen wir immer wieder natürlich Meetings und natürlich auch per Mail oder Telefon. Ja, und dieses Netzwerken, also dieses eben mit Fachhochschulen, Universitäten oder anderen Firmen, also das ist wirklich einer meiner Hauptbestandteile, also von meinem Berufsalltag muss ich sagen, also darauf geht die meiste Zeit drauf aus. Ja, und das ist auch wichtig eben, weil wir machen das sehr, das ist jetzt nicht nur ein Förderprojekt, das ich Ihnen hier zeige, also wir versuchen möglichst oft solche Vorentwicklungen oder etwas radikaleren oder risikoreicheren Entwicklungen mit Förderungen zu mildern. Das versuchen wir immer wieder und dafür braucht man eben so ein Netzwerk, weil da schaut man dann, dass man eben auch Wissenschaftspartner reinbekommt oder eben andere Firmen, dann ist es auch leichter, da Fördergelder zu bekommen.
Das heißt, da geht es auch um Förderanträge schreiben, genau, und formulieren.
Das ist auch ein wichtiger Bestandteil von meiner Arbeit, dass ich eben dann Anträge schreibe und auch diese ganzen Projekte administriere, was ja auch ein Aufwand ist, Controlling und Reporting gegenüber dem Fördergeber. Das gehört auch dazu.
Und es wird, also wie ich schon gesagt habe, wie Sie gesagt haben, viel über Förderungen auch finanziert, aber natürlich bleibt ja immer Eigenanteil auch bei der Firma. Mhm. Wie gelingt es dann, dass man so eine Idee, die jetzt ein Techniker vielleicht in seinem Engagement sich überlegt hat, so aufbereitet, dass man dann wirklich die das finanzieren müssen, gewinnt, da Geld in die Hand zu nehmen und sagen, okay, ihr bekommt Geld, damit ihr das einmal so weit entwickelt, damit es möglicherweise Marktreife erlangt.
Das ist eher war auch bei uns intern auch also ein bisschen ein Lernprozess, weil man braucht natürlich viel Marketing. Also immer wieder. Also auch Marketing, um das Management zu überzeugen. Und das muss man am Techniker auch vermitteln. Also natürlich, der Techniker ist man sehr schnell von seiner Technik begeistert und das, was das alles kann. Aber der Nutzen und was bringt das und wem nützt das? Also das gut aufzubereiten und nämlich auch so zu machen, dass es jemand begeistert. Also da muss man ihnen oft helfen auch. Also und das ist auch meine Aufgabe, klar. Also da immer, und da muss ich auch selber immer dazu lernen. Deswegen schauen wir dann jetzt meistens schon von den Marketing-Experten, weil das kann man da gut brauchen.
Sie sind ja von der Physikerin zu einer Managerin geworden. Das ist ja ein klassischer Management-Job. Wie geht's Ihnen? Fehlt Ihnen die Physik, die Forschung?
Na, geht mir eigentlich nicht ab. Ich war damals auch sehr bewusst, also wie ich die Entscheidung getroffen habe, eben in die private, also in die Wirtschaft zu gehen. Das war eigentlich sehr bewusst, weil ich habe vorher eben in München eben 3 Jahre lang wirklich in der Grundlagenforschung gearbeitet. Und es hat mich nicht so befriedigt, weil es war immer so ein Frust. Ich habe da sehr viel Energie hineingesteckt und wenn ich dann meinen Freunden, die eben nicht, zum Teil nicht Physiker waren, davon erzählt habe, dann war das immer sehr, sehr schwer, denen das zu vermitteln, was ich da jetzt eigentlich mache. Und es hat mich dann selber frustriert. Und dann habe ich gesagt, und eigentlich sind mir die Menschen auch abgegangen, das muss ich auch sagen. Also weil man ist dann doch sehr Einzelkämpfer. Und das war eigentlich auch ein wesentlicher Entscheidungsgrund, dass ich sage, nein, ich möchte eigentlich lieber im Team etwas gemeinsam schaffen. Das war immer das. Und deswegen war auch der Schritt, und das haben wir auch nie bereut. Also das ist sehr angenehm, im Team etwas zu schaffen und gemeinsam irgendwas zu kreieren und dann zuzuschauen und da dabei zu sein, wenn daraus was wird.
Wir möchten jetzt auch Ihnen die Gelegenheit geben, Ihre Fragen zu stellen. Ich glaube, da gibt es durchaus großes Potenzial. Bitte, Elfi.
Kann man sich als Außenstehender auch beteiligen da beim Ideenwettbewerb oder ist das nur firmenintern?
Bis jetzt haben wir das noch nicht gemacht, aber ist eine gute Idee. Warum nicht? Also es kommt natürlich, es ist manche Ideen, Wettbewerbe sind sehr, sehr technisch auch zum Teil. Also da kommt, also wir haben verschiedene. Also wir haben auch Ideenwettbewerb, wo es zum Beispiel um ein Design geht, haben wir auch schon gemacht, ja. Aber es geht auch um Anwendungen. Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber das könnte man durchaus überlegen, ja.
Mir passiert es immer wieder, dass so im täglichen Alltag, dass ich mir denke, warum gibt das nicht? Warum kann ich das nicht so jetzt hebeln? Oder werden viele, also das sind so kurze Gedankensplitter, aber vielleicht geht es anderen auch so, nicht?
Das sagen, also wo ich, was ich schon immer was erfinden. Also was ich schon immer gern mache, und das ist eben zu unseren Produkten, oder wenn man sagt, eben Umfeld, ja, also nehmen wir zum Beispiel Bankfoyers oder so, also da sind wir jetzt gerade wieder dabei, dass wir auch Befragungen machen von Kunden, das wird jetzt geplant im nächsten Jahr, wo wir dann in ein Foyer ein neues Konzept reinstellen wollen und das gemeinsam mit einer Universität gemeinsam dann checken wollen. Und da wollen wir natürlich die Leute holen und dann auch gleich hören, was sie stört, ja. Und was sie sagen, na, da hätte ich aber lieber sowas oder so. Das machen wir dann schon. Ja, ja.
Ja, weil mir ist nämlich spontan eingefallen, wie ich da diese Tankstelle, also diese Elektroautos, wo man tanken kann. Ich kenne so viele Leute, die ihr Handy unaufgeladen herumtragen, ob man dann nicht irgendwo in der Stadt immer so kleine Tankstellen für Laptops oder so. Weil dann ist man ja womöglich den ganzen Tag nicht erreichbar und das wäre ja furchtbar, nicht? Also das wäre mir spontan eingefallen, nicht?
Also dann würde ich gleich weiterspinnen und sage, sowas war am besten in einem Kaffeehaus, oder? Weil dann können Sie daneben einen Kaffee trinken und dann wird derweil Ihr Gerät geladen. Also das wäre gleich ein toller Marketing-Feature von
Ja. Weiter, aber irgendwer muss ja die bräuchte man eigentlich. Und das ist mir gegangen, ob sich da eben so Firmenfremde auch also beteiligen könnten.
Das wäre eigentlich eine gute Sache. Werde ich aufnehmen, ja? Nehme ich mit.
Ja, wahrscheinlich. Also das wäre natürlich auch ein erster Schritt. Dankeschön.
Ja, vielleicht ein bisschen eine ganz andere Frage. Also Sie haben ja gesagt, Sie haben zwei Töchter. Wie war es Ihnen möglich, in der Keber Familie und Beruf zu vereinbaren?
Da war ich sehr, ich muss ja sagen, damals sehr überrascht, wie ich also das eben dann gesagt habe, dass eben ein Kind unterwegs ist, wie kooperativ und wie offen also die Keber da war und mich sehr unterstützt hat, das muss ich wirklich sagen. Also, und das ist auch der Grund sicher, warum ich überhaupt eben so eine Position überhaupt ausführen kann und auch Managementposten übernehmen kann, obwohl ich eben nur 30-Stunden-Vertrag habe, noch bevor, aufgrund meiner Kinder, weil mich die einfach auch noch brauchen. Und da ist eigentlich immer ein großes Entgegenkommen gewesen. Also ich habe auch von Anfang an gleich einen Heimarbeitsplatz gehabt. Am Anfang ganz, also gerade beim ersten Kind, wo man ja noch aufgeregt ist, dass man überhaupt alles helfen kann. Da war ich sehr viel zu Hause und ich habe aber dann gesehen, eben ich habe mir dann schon natürlich auch eine Kinderbetreuung gesucht, aber mit der und eben den Freiheiten, dass ich eigentlich auch nach wie vor oft Dinge zu Hause erledige, und geht das sehr gut und muss ich der Firma sehr, sehr loben. Also das ist sehr gut.
Aber auch ein gutes Beispiel, dass es möglich ist, eine Führungsaufgabe zu haben, auch wenn man nur 30 Stunden arbeitet und nicht immer anwesend
ist. Ja, ich meine, natürlich werden sich natürlich einige von meinen Kollegen sagen, ja, sie hat ja nur 3 Mitarbeiter. Also ja, klar, also ich glaube, eine richtig große Abteilung wäre schon schwieriger.
Ja. Aber dennoch ein Weg, dass man wirklich in der Firma gut verankert bleiben kann. Ja. Auch wenn man Kinder hat und sie die Zeit aufbringen möchte.
Genau.
Ja, ich denke, das ist ja auch ganz hilfreich, wenn man selber einen technischen Hintergrund hat, wenn man in einem technischen Betrieb für Ideenmanagement zuständig ist. Ich denke, sonst ist es ja fast schwierig, sich in technische Ideen reinzudenken, mit Technikern zu kommunizieren, die oft wirklich einen ganz anderen Hintergrund haben. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Na, das stimmt schon. Also man braucht einen technischen Hintergrund eben, weil sonst kann man die Leute nicht abholen. Also man muss sie ja doch verstehen und dann auch doch ein bisschen, ich muss oft sagen, ein bisschen lästig sein und sagen, bitte erklär mir das so, dass ich das verstehe. Und wenn ihr als Physiker das nicht versteht, dann versteht das auch sonst niemand. Also, und dann, das ist, man muss, die sind so in ihrer Welt gefangen, dass man ja gar nicht das na, verstehe gar nicht, warum der da jetzt nicht mitkommt. Also das ist ja eh klar, offensichtlich.
Ja, so haben wir sich so viel damit beschäftigt.
Ja, und das braucht man einfach. Ich glaube, gerade in meiner Position auch, damit man da auch anerkannt wird. Das ist schon wichtig. Also, dass ich nicht komplett ganz dumme Fragen stelle, sondern dann ist gleich die Akzeptanz weg und dann wird einem irgendwann nichts mehr erzählen. Aber dadurch, durch den technischen Hintergrund, klar, kann ich auch solche Fragen stellen, dann, die dann schon anerkannt werden und sagen, ah ja, genau, über das habe ich noch nicht nachgedacht.
Bitteschön.
Zu dem Thema, zu dem Energiemanager, da gibt es ja, glaube ich, sage ich mal, 100 Firmen, die sich mit diesem, oder noch mehr mit diesem Thema befassen. Was ist da Ihre Zukunft, oder gibt es da ein Art Alleinstellungsmerkmal, oder worin unterscheiden Sie sich da zu anderen Firmen,
haben Sie,
die in diesem Feld tätig sind?
Ja, also wie gesagt, das Energiemanagement, wir haben auch am Anfang, haben wir glaubt, natürlich in Richtung Verbrauch, ja, Verbrauchmanager, ja, also die, da gibt es ja, wie gesagt, auch schon viel, beziehungsweise halt die elektronischen Geräte erlauben ja eigentlich noch nicht so richtig, dass man echt ein- und ausschaltet und regelt. Was wir uns versprechen und was wir jetzt ja im Moment ein bisschen sehen, ist eben der Bedarf der Netzbetreiber. Die Netzbetreiber haben leider, also ich meine, auf der einen Seite leider, auf der anderen Seite finde ich es gut, weil einfach die Energie, erneuerbaren Energien zunehmen, also einfach die PV-Anlagen nehmen zu, die Anzahl der Photovoltaik- und Windkraftwerke nimmt ständig zu, ja, aufgrund der Förderungen natürlich auch, und das belastet die Netze immer mehr. Und sie haben dann, das ist dann schon ein Kostenfaktor. Also das tut auch weh, weil dann muss man das erweitern. Es ist nicht einmal so leicht, weil sie werden es wahrscheinlich mehr mitkriegen. Dann brauche ich dann wieder Genehmigungen, dass ich irgendwo größere Leitungen und stärkere Leitungen aufstellen darf. Und also dieses Projekt ist eben auch vor allem initiiert davon, eben von diesem Energieversorger, der sich da Gedanken macht und sagt, na, vielleicht gab es eine andere Möglichkeit, eben da das Netz auch zu entlasten, ja, indem ich so lokale Speicher habe, die gleich das PV, das dort erzeugt wird, auch gleich genutzt wird, aber trotzdem kann ich da irgendwie regelnd nur eingreifen. Also dort herkommt nur der Bedarf. Und das sehen wir auch. Sicher nicht jetzt der normale Haushaltsenergiemanager, ja. Da haben Sie recht, da gibt es genug. Wobei es funktionieren, weiß ich ja noch nicht. Also es ist mir nur mal anzusehen, was habe ich an Verbrauchern. Aber regeln geht auch noch nicht so einfach.
Ja, was sind so die speziellen Herausforderungen, wenn Sie wirklich so als Netzwerkmanagerin da arbeiten? Eben einerseits der Mitarbeiter, der Techniker mit seiner Idee, andererseits dann der Vorstand, Förderstellen, andere Partner in anderen Firmen, Forschungseinrichtungen. Also dieses Netzwerken und diese Drehscheibe sein ist ja auch immer Herausforderung. Was sehen Sie da so als die speziellen Herausforderungen dabei?
Also sicher ist wichtig, dass man immer die Sprache desjenigen, also den ersten sagen wir immer ab, also je nachdem mit wem man zu tun hat, sich auf den wirklich gut einstellt, was sind seine Wünsche, seine Bedürfnisse, seine Anforderungen, gut zuhört und das auch oft übersetzt. Ja, sei es jetzt eben von Techniker zur Förderstelle oder eben auch zu anderen Firmen. Das ist sicher, das ist da wirklich die, glaube ich, auch die Herausforderung und das Wichtigste. Also, dass man auch den Leuten das so übermittelt, dass auch jeder dort das ankommt, was man gern hätte, dass es ankommen soll, ja, oder auch das abholt, gut zuhört. Ja, ja, und ich meine, wie gesagt, es gehört ja eben nicht außer dieses externe Netzwerk, ist für mich auch wichtig intern. Also auch immer mitzubekommen, worüber überlegen die, wo denken sie nach, weil es kommt nicht immer alles über die Ideendatenbank rein, sondern es schwirren dann oft so Ideen herum, oder beziehungsweise man kommt auch dadurch, wir machen ja auch sehr viel Unterstützung bei der Entstehung von Ideen, ja, indem wir eben Workshops machen oder eben die Leute immer wieder pushen und sagen, hast du das schon angeschaut, kennst du das? Und dieses interne Netzwerk auch zu pflegen, also dass ich einfach auch mitbekomme, was tut sich da und worüber wird gerade nachgedacht, also das ist sicher auch wichtig. Also das ist auch ganz, ich glaube, einfach präsent zu sein auch in der Firma. Und wie gesagt, also dann, ich finde, ein Satz, der bewahrheitet sich, also bei gerade im Innovationsmanagement sehr, ist, also beim Reden kommen die Leute zusammen. Das ist ganz wichtig für uns.
Das heißt, es ist viel Redearbeit
ja.
Im Job. Ja. Ich muss auf die Uhr schauen und schon zum Abschluss kommen unseres heutigen Mittagssalons, zumindest des Gesprächs, des offiziellen Gesprächsteils, möchte noch zwei Veranstaltungen ankündigen. Am Sonntag, den 27. Mai, zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit, nämlich um 23 Uhr, ist der Kepler-Salon geöffnet für eine Mörderlesung im Rahmen des Linzfestes. Es liegen die Flyer auf, bitte versorgen Sie sich. Das heißt Linzer Nightwalk, das Schwert des Ostens, heißt das Werk, aus dem gelesen wird, aus dem Buch von und mit Manfred Rebhandel und Andreas Lust. Also kommen Sie vorbei und sehen Sie mal den Kepler-Salon zu fast mitternächtlicher Stunde. Und am Montag, den 4. Juni, gibt es um 19.30 Uhr eine Exkursion vom Hauptplatz bis zum Urwald, und zwar sehr wohl in Linz, also nicht irgendwie sehr weit weg, eine stadtökologische Wanderung auf den Freien Berg. Geleitet von Friedrich Schwarz, er ist Botaniker, Zoologe, leitet die naturkundliche Station und den Botanischen Garten in Linz. Dafür ist aber bitte eine Anmeldung notwendig bis zum 30. Mai, das ist dann der nächste Mittwoch. Das geht per Mail an info@kepler-salon.at oder in die Liste, die liegt da hinten auf, bitte einfach eintragen, dann sind Sie mit dabei. Ja, ich bedanke mich fürs Kommen, für Ihren Einblick in Ihre Arbeit. Da kann man natürlich nur einen kurzen Einblick geben in so kurzer Zeit. Wir laden Sie jetzt alle ein zu einer Karotten-Ingwer-Suppe. Die haben Sie ausgewählt. Ja. Warum Karotten-Ingwer-Suppe?
Es ist meine Lieblingssuppe.
Okay, wunderbar. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir gehen rüber an die Bar auf ein nettes Süppchen, können auch dort noch informell weiter plaudern. Ich bedanke mich für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit. Und sage mal offiziell auf Wiedersehen.
Danke.